Hallo und herzlich willkommen zum Bagdad Software Podcast. Heute ist Samstag, der 21. Februar 2009 und dies ist die 9. Folge. Am Mikrofon, wie immer, Christoph Hofmann, aka Sicarius. Dass der Hauptprozessor bzw. die CPU ein wichtiger Bestandteil eines PCs ist, weiß eigentlich jedes Kind. Aber wie funktioniert dieses Ding aus Silizium mit seinen Millionen von Transistoren? Und vor allem, wie baut und erweckt man solch ein komplexes Rechenwerk zum Leben? Um ein wenig Licht in diese Fragen zu bringen, habe ich mir heute Tobias eingeladen. Hallo Tobias, erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo. Also ich bin Tobias, aka Rondra. Ich studiere Informatik, bin jetzt mit dem 3. Semester fertig an der Uni Würzburg. Und eben in diesem Semester haben wir jetzt ein Praktikum gehabt, das HD7, in dem wir eben einen Prozessor selbst entworfen haben und auch danach Dinge damit getestet.
Stellt euch also schon einmal auf eine anspruchsvolle Sendung ein. Bevor wir ins Detail gehen, erzähl auch am besten einfach mal, was eure Aufgabe überhaupt genau war.
Also es ging darum, eben einen Prozessor zu entwerfen. Wir hatten eine ziemlich detailgenaue Anleitung dafür und nach der konnten wir eben vorgehen, um den Prozessor eben selbst zu bauen. Also das ganze Design außenrum war vorgegeben, wie es genau aussehen musste, welche Komponenten die CPU hat, welche Befehle sie können muss und so weiter war vorgegeben. Und wir mussten das quasi nur noch in Anführungsstrichen umsetzen in echte Hardware. Sozusagen.
Wie geht man an seine Umsetzung ran?
Ja, man geht erstmal ziemlich elementar ran und baut nach und nach die einzelnen Komponenten der CPU einfach nach.
Was gibt es da zu beachten? Also nach welchen Kriterien wählt man die Komponenten aus oder gibt es da vorgegebene Regeln?
Also man fängt halt erstmal mit den einfachen an, um da ein bisschen in die Materie reinzukommen und so weiter. Also fängt jetzt nicht gerade mit den kompliziertesten Bauteilen an, die noch verschiedene Unterbauteile haben, die man einpflegen muss und so weiter, sondern erstmal einfache Dinge, die sind dann auch sehr schnell gemacht und man hat seine ersten Erfolgserlebnisse quasi.
Was sind denn solche einfache Dinge?
Also an allererstes haben wir zum Beispiel den Programmspeicher und die Registerbank implementiert. Also der Programmspeicher hält eben den Quellcode des auszuführenden Programmes und die Registerbank eben enthält die, in unserem Fall 8 Register, also die quasi die schnellsten Speicherbausteine im Prozessor für kurze Zwischenspeicherungen von Werten und so weiter.
Wie ist die CPU eigentlich aufgebaut?
Wir bauen eine 32-Bit RISC-CPU, eine Reduced Instruction Set CPU. Das heißt, sie hat jetzt nicht den große Befehlsbandbreite wie die x86-Technologie zum Beispiel, sondern hat halt weniger, die dafür schneller sein sollen. Wir benutzen dafür die Harvard-Architektur, das heißt, wir haben einen getrennten Programm- und Datenspeicher. Also in den meisten heutigen CPUs ist es ja so, dass beides im gleichen Speicher liegt, im RAM. Und bei uns ist es eben getrennt. Wir haben einen Programmspeicher, wo die Befehle drinstehen und einen Datenspeicher, wo eben nur Daten drinstehen, die für die Ausführung wichtig sind.
Was ist davon der Vorteil?
Der Vorteil ist halt, dass man eben nicht die beiden Dinge vermischt. Also es kann nicht sein, dass wir irgendwie ein Datenwort, also was weiß ich, wir addieren irgendwas und auf einmal wird das als Befehl interpretiert. Das könnte passieren, wenn da was schief läuft bei einer anderen Architektur. Das kann uns eben nicht passieren. Und außerdem ist es einfacher zu implementieren, weil man müsste ja irgendwie unterscheiden, wo jetzt ein Datenwort steht und wo Programm steht. Und so wissen wir das von vornherein, weil sie eben getrennt sind.
Also jetzt weiß man, die CPU ist ungefähr so aufgebaut. Und jetzt bestehen diese Teile ja eigentlich aus einzelnen Modulen. Also man geht dann quasi vor, das Leichteste zuerst zu bauen. Und hatten wir eben gesagt, es waren die Registerdatenbank und der Programmspeicher. Wie geht das dann weiter?
Dann implementiert man auch noch die anderen wichtigen Komponenten. Also die allerwichtigste, würde ich jetzt mal so sagen, ist der Datenpfad, in der auch die ALU drin steckt. Die ALU, die Arithmetical Logical Unit, wo auch alle Berechnungen drin durchgeführt werden. Also die ALU kann normale Rechenbefehle wie Plus, Minus, Multiplizieren und Dividieren kann sie nicht in unserem Fall. Und logische Verknüpfungen kann sie machen. Sie kann AND, OR oder Exclusive OR und solche Sachen. Und dann geht's weiter. Dann gibt's noch die Prozessorkontrolle, die eben das Ganze koordiniert, welcher wie die Befehle abgearbeitet werden, weil du musst ja erst Daten müssen geladen werden, die werden dann irgendwie weiterverarbeitet und dann wird sie wieder irgendwo hingeschrieben und deswegen, das muss ja gemanagt werden, das macht die Prozessorkontrolle. Dann gibt's noch den Instruktionsdecoder, der lädt eben ein Instruktionswort aus dem Programmspeicher und zerlegt es dann so, damit man weiß, was mit dem Befehl überhaupt passieren soll, was gemacht werden muss, ob das jetzt ein Additionsbefehl ist oder ein Speicherbefehl oder sonst irgendwas. Dann gibt es noch den Program Counter Block, der einfach dafür sorgt, wann was der nächste Befehl ist, weil man kann ja auch springen zum Beispiel im Programm, wenn man jetzt eine Schleife macht oder so, muss man wieder an eine andere Stelle springen. Um solche Dinge kümmert sich der Program Counter Block. Ja, das war's dann auch schon so ziemlich. Es gibt dann noch den X-Bus für externe Komponenten, ist jetzt aber nicht so wichtig, den haben wir auch fertig geliefert bekommen, den mussten wir nicht selbst implementieren. Und dann müssen eben alle Komponenten noch zusammengebaut werden, quasi verdrahtet, damit dann eine komplette CPU dabei rauskommt.
Also ihr habt ja aber nicht da gesessen mit dem Lötkolben, habt auf Platten irgendwelche Leiterbahnen gelötet. Also wie funktioniert
Ja,
das
genau.
wirklich?
Ja, genau, wir haben alles, also diese ganzen Module und auch die komplette CPU wurde in VHDL programmiert. VHDL ist eine Hardware Description Language, also man kann wie in einer Programmiersprache quasi Programme schreiben und ein geeignetes anderes Programm kann das dann letztendlich in eben die Schaltpläne daraus erzeugen. Es ist jetzt nicht ganz wie eine normale Programmiersprache, hat schon seine Eigenheiten und so. Also man kann Module eben auf zwei Arten programmieren. Einmal, man kann es einfach aus anderen Komponenten zusammenbauen. Man hat dann verschiedene Komponenten und verdrahtet sie einfach nur. Oder man bedacht einfach das Verhalten. Man beschreibt das Verhalten der Komponente, was sie machen soll. Und daraus wird dann auch die Schaltungen eben erzeugt.
Wenn dieser und dieser Befehl kommt, sollst du diese und diese Aktion ausführen.
Ja, sozusagen, man macht quasi nur Signalzuweisungen. Also was ganz einfaches, ich habe irgendein Bauteil, da ist ein Eingang und ein Ausgang, oder sagen wir zwei Eingänge und ein Ausgang. Dann mache ich Ausgang und weise dem dann zum Beispiel aus Eingang A AND Eingang B zu. Dann habe ich ein Bauteil, das eben zwei Eingänge veranden kann.
Also mit der Hardware-Beschreibungssprache. Erstellt man das Grundgerüst, also die Hardware an sich selbst, erstellt man dann mit.
Ja, man kann damit Hardware programmieren. Man könnte das dann sogar mit geeigneter Software wirklich zu Schaltplänen machen, die dann auch in Siliziumchips umgesetzt werden kann. Das haben wir in unserem Fall jetzt aber nicht gemacht, weil es viel zu teuer ist, logischerweise, bis man da das gemacht ist. Deswegen haben wir in diesem Praktikum FPGAs zur Verfügung. Das sind programmierere Logikbausteine. Das bedeutet, man hat eben diesen Code, den man fertig hat, der wird dann noch ins richtige Format umgewandelt von der Synthetisierungssoftware. Und das kann man dann in diesen FPGA-Baustein einfach reinspielen. Und dann verhält sich dieser FPGA-Baustein genauso, wie man ihn halt programmiert hat. Also er ist dann quasi unsere CPU.
Ja, kann man mit dem dann schon irgendwas anfangen, oder?
Also mit dem FPGA allein kann man relativ wenig anfangen, ist halt einfach nur ein Chip. Aber die sind, jetzt in unserem Fall waren die auf ein Board eingebaut und das Board hatte zum Beispiel einen PS2-Ausgang, da konnte man entweder eine Tastatur oder eine Maus anhängen. Es hatte einen VGA-Ausgang, damit konnte man dann einen Monitor ansteuern. Es hatte einen USB-Anschluss, um das Programm erstmal reinzuschreiben und ein paar andere Kleinigkeiten, die nicht so wichtig sind. Und damit konnte man dann richtige Dinge machen, also zum Beispiel haben wir als Aufgabe gehabt ein kleines Malprogramm. Dann konnte man mit der Maus auf dem Bildschirm rummalen und es hat funktioniert.
Kommen wir nochmal zurück zur CPU. Ich habe die jetzt mit dieser VHDL erzeugt quasi. Also sie existiert jetzt in diesem Chip. Kann man mit dieser VHDL irgendwelche Programme schreiben, die die CPU wirklich zum Leben erwecken? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also mit diesem VHDL-Code erzeuge ich eben eine CPU, die wirklich funktioniert und dann auch in diesem FPGA funktioniert, aber um sie wirklich irgendwas machen zu lassen, muss ich sie noch programmieren. Das könnte man natürlich machen, indem ich bitweise im Programmspeicher irgendein Programm eingebe, was aber natürlich kein Mensch so machen kann. Deswegen haben wir dafür dann noch einen Assembler zur Verfügung gestellt bekommen, in dem wir dann Assembler-Programme schreiben konnten selbst, die dann an die CPU übertragen werden und die CPU führt diese dann aus.
Assembler ist eine Maschinensprache.
Assembler ist die Maschinensprache, die allen höherstufigen, also die unterstufige Programmiersprache, um es mal so zu sagen. Also alle Hochsprachen werden letztendlich irgendwann mal in Assembler umkompiliert.
Also nur Assembler kann die Hardware ansprechen und ihr sagen, was Sache ist.
Genau so ist es. Je nach Architektur der CPU gibt es halt anderes Assembler, da gibt es dann manche Befehle gibt es nicht, manche Befehle funktionieren ein bisschen anders oder was, aber letztendlich muss es immer Assembler sein.
Wie muss man sich Assembler vorstellen? Ist das, schreibt man da in dem Programm selbst Maschinensprache oder setzt es einem nur irgendwas um, was man in der normalen Programmiersprache reintippt?
Man programmiert wirklich die einzelnen Befehle so, wie sie die CPU dann auch umsetzt. Also man gibt ihnen natürlich Namen, aber letztendlich kann man nur Befehle eingeben, die auch in einem Schritt von der CPU durchgeführt werden können.
Jetzt haben wir die CPU mit VHDL erzeugt, haben ihr mit Assembler gesagt, was sie machen soll, haben die ganze Sache auf solchen, so einen programmierbaren Speicherstein aufgespielt und jetzt läuft das Ding. Aber wie funktioniert das dann intern? Also ich gebe jetzt dem Befehl, er soll 1 plus 1 rechnen. Wie läuft das dann intern ab?
Also er lädt erstmal den Befehl aus dem Programmspeicher. Also es gibt immer ein Register, das zeigt an, welcher der Befehl ist, welches der nächste Befehl ist, der zu bearbeiten ist. Der Befehl an dieser Stelle wird dann eben geladen, dann kommt er in den Instruktionsdecoder. Ein Befehl besteht immer aus einem 32-Bit-Wort, das heißt 32 Bits. Und die zeigen eben an, was es für ein Befehl ist. Die ersten zeigen an, was generell das für ein Befehl ist, um das überhaupt mal zuordnen zu können. Und dann die hinteren Bits zeigen an, auf welchen Registern zum Beispiel der Befehl durchgeführt werden soll oder an welcher Speicherstelle er etwas hinspeichern soll oder so. Ja, dann hat man dies. Dann entscheidet eben der Instruktionsdecoder, was es für ein Befehl ist, gibt entsprechende Zeichen an die anderen Komponenten, legt eben an, welche Register beschrieben werden müssen und so weiter. Dann ist der Datenpfad an der Reihe. Er beinhaltet ja die ALU und sorgt eben dafür, dass die ALU das berechnet, was sie berechnen soll.
In unserem Fall also 1 plus 1.
Ja, genau. Also er zeigt ihr an, es ist eine Addition. Gibt ihr die Register, in denen die 1 jeweils steht. Also man kann nicht beliebig einfach nur mit Zahlen rechnen, man muss es immer erst in ein Register schieben und kann dann damit rechnen. Also man kann mit einem Operand kann man auch direkt eingeben, aber der andere muss dann ein Register sein. Also man kann jetzt, der Befehl wäre jetzt zum Beispiel Register 1 plus 1 und im Register 1 steht jetzt eine 1. Dann sagt er eben, dass ja. Er sagt es, Alu, dass eben Register 1 plus 1 gerechnet werden muss. Die macht es und legt es an ihre Ausgänge. Das Ergebnis wird dann wieder an die Registerbank angelegt und in das entsprechende Register, wo eben das Ergebnis hin soll, gespeichert. Der Program Counter Block geht auf den nächsten Befehl und dann wird das Ganze wieder von neuem ausgeführt.
Aber woher weiß jetzt die ALU, dass 1 plus 1, also beziehungsweise die Zahl aus Register 1 plus eine 1 eine 2 gibt?
Ja, weil das vorher so einprogrammiert wurde. Letztendlich besteht jede Komponente aus ganz vielen Transistoren. Die werden zusammengeschaltet, dass sie Logikbausteine ergeben, die auf Bit-Ebene einzelne Dinge berechnen können. Also letztendlich hat man nur Not-AND-Bausteine, also man hat zwei Eingänge, einen Ausgang. Also der Ausgang ist dann genau 1, wenn nicht beide Eingänge 1 sind. Also nicht und ist die Operation. Und daraus kann man dann, wenn man davon viele, viele Bausteine nimmt, kann man daraus einen 32-Bit-Addierer in diesem Fall bauen, der korrekt addieren kann. Ja, also dass es im Einzelnen, wie er aufgebaut ist, würde jetzt den Rahmen sprengen. Ist schon etwas komplexer. Aber letztendlich funktioniert es auf diese Weise.
Also der Baustein wandelt die Informationen, die er bekommt, eben in eine 0 oder in eine 1 ein. Aber woher kommt diese Information eigentlich?
Also die überhaupt jegliche Information wird auf Hardware-Ebene selbstverständlich durch Ströme bzw. Spannungen dargestellt. Also in der CPU gibt es letztendlich zwei Spannungen. Einmal die Betriebsspannung und einmal das Ground, also die Erdung. Wenn jetzt eine Leitung eben auf dem hohen Pegel liegt, also auf der Versorgungsspannung, dann wird es als 1 interpretiert und wenn sie auf Ground Level liegt, dann wird es als 0 interpretiert. Und je nachdem können dann mit Transistoren Schaltungen erzeugt werden, denn wenn ein Transistor schaltet ja genau dann durch, wenn an seinem dritten Eingang eine Spannung anliegt. Und damit kann man dann, wenn man sehr, sehr viele Transistoren aneinander hängt, Logik erzeugen, die für jeden Zustand der Eingangsleitungen eben einen definierten Zustand der Ausgangsleitungen hat.
Also wenn der Transistor nicht wäre, würde vorne Strom ankommen und einfach hin und wieder rausgehen. So
Ja,
wie er ist.
und mit dem Register kann man eben regeln, wann durch soll und wann nicht.
Und je nachdem, welche Transistoren man regelt, wird bestimmt, wie die Schaltung aufgebaut ist.
Ja, genau, wie man sie eben hintereinander anhängt, kann man verschiedene Schaltungen damit erzeugen.
Und die Schaltung bestimmt dann, welche Aktion ausgeführt wird.
Ja, genau, es macht immer genau das Gleiche in die Schaltung.
Ja, ist die Schaltung dann fest drauf? Also wenn ich jetzt einmal sage, hier bieg links ab und dann wieder rechts, dann macht er das dann immer oder kann man es in die Transistoren variabel programmierbar?
Er macht es immer für den gleichen Zustand der Eingangsleitungen. Wenn man an den Eingangsleitungen natürlich was ändert, dann macht er vielleicht was anderes, weil es ist ja dann auch, um dann wieder zurückzukommen, es entspricht dann einer anderen Zahl und bei einer anderen Zahl kommt ja dann auch als Ergebnis noch was anderes raus, logischerweise.
Wenn ich das richtig verstehe, sagt man dann mit Assembler im Prinzip nur, wo welche Spannungen oder beziehungsweise Ströme anliegen sollen.
Ja, das ist richtig. Aus dem Assembler-Programm wird ja das richtige, letztendlich das Programm erzeugt aus Einsen und Nullen. Und je nachdem, wo Einsen und Nullen im Programm stehen, werden dann letztendlich Spannungen an die verschiedenen Leitungen angelegt. Und daraus resultiert dann das Ergebnis der CPU-Berechnung.
Du hast den Speicher jetzt schon mehrfach erwähnt. Wie speichert, also wie kann sich eine CPU das überhaupt merken, was sie jetzt für ein Ergebnis da drin hat? Wie funktioniert das?
Das kommt ganz auf den Speicher an. Die werden unterschiedlich implementiert, aber ich mache jetzt mal beispielhaft für die Registerbank. Das sind es einfach Flip-Flop. Das sind quasi, letztendlich ist es einfach eine Rückkopplung. Das heißt, ich habe eine Schaltung aus Transistoren und der Ausgang dieser Schaltung geht wieder zurück nach vorne und sorgt eben dafür, dass immer wieder aufs Neue das Gleiche quasi an den Leitungen anliegt.
Er merkt sich das nicht wirklich, er schickt es einfach nur immer wieder um den Block herum, damit es wieder vorne ankommt und es halt irgendwie da ist. Wenn die Daten wieder gebraucht werden, dann wird die Schaltung umgeleitet.
Der liest es direkt aus, also der Ausgang dieses Flipflops wird einfach aufgespaltet. Der eine geht wieder zurück als Rückkopplung und der andere geht als Ausgang eben nach außen und der kann jederzeit ausgelesen werden.
Schickt er das Signal dann immer auch an den richtigen Ausgang weiter oder wird er einfach dann aktiviert erst?
Also der Flipflop hat das Ergebnis immer auf dem Ausgang, aber die Registerbank außenrum sorgt dann dafür, dass auf ihren Ausgängen nur das eben selektierte Register liegt. Also mit den Eingängen wird selektiert, aus welchem Register ich lesen will, und nur das wird eben weitergeleitet, was darin steht.
Die Registerdatenbank ist also ein immer wieder beschreibbarer Speicher. Und wo liegt der Programmcode?
Der Programmcode liegt im Programmspeicher, der von seiner Architektur her schon wieder beschreibbar ist. Es ist nur so, wenn die CPU hochfährt, dann macht der Bootloader erstmal nichts anderes, als dass er das Programm vom USB-Eingang lädt er und speichert es im Programmspeicher. Danach deaktiviert er den Zugriff auf den Programmspeicher und von dem Zeitpunkt aus kann man auf dem Programmspeicher nicht mehr schreiben. Der bleibt so, wie er ist, solange das Programm eben ausgeführt ist. Man kann mit speziellen Befehlen dann noch reinschreiben, aber das ist nicht so wichtig und haben wir auch nicht gemacht.
Wenn ich dem dann Strom wegnehme, ist das quasi wieder weg, was ich eben gesagt habe.
Ja, wenn man den Strom wegnimmt, das ist bei der kompletten CPU so, wenn man den Strom wegnimmt, ist alles weg. Also es wird nicht gespeichert, was man nach einem Reset noch haben würde.
Die Registerbank ist also quasi nur das Kurzzeitgedächtnis der CPU. Da werden ein paar Befehle gespeichert, die man dann ganz schnell wieder loshaben will, beziehungsweise benutzen will. Weil dann gibt es ja auch noch den Datenspeicher. Was sind da die Unterschiede?
Also die Registerbank hat ja nur 8 Register, davon ist 1 immer 0, das kann man überhaupt nicht beschreiben. 1 braucht man für den Program Counter, der speichert, in welcher Befehl eben gerade benutzt wird. Und noch einen braucht man für den Stack Pointer, das ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat man schon 3 davon, die man nicht benutzen kann, bleiben nur noch 5. Das ist natürlich relativ wenig, um damit größere Berechnungen und so weiter anzustellen. Dafür gibt es eben dann den großen Datenspeicher, wo Daten ausgelagert werden können. Der Nachteil des Datenspeichers ist aber, dass er viel langsamer ist. Also die Register können jeweils in einem Takt ausgelesen und beschrieben werden. Der Datenspeicher braucht unter Umständen länger, also er wird auf jeden Fall länger brauchen als einen Takt, aber unter Umständen auch sehr viel länger. Deswegen gibt es auch überhaupt diese Entscheidung, beides zu haben, weil man könnte auch nur mit dem Datenspeicher arbeiten, aber dafür ist es eben zu langsam und die Registerbank ist zu klein, muss man eben abwägen.
Ja, was heißt zu langsam? Langweilt sich dann die CPU oder gibt es wirklich Probleme, wenn die auf Daten warten muss?
Naja, die CPU, wenn sich langweilt, ist jetzt nicht ein großes Problem, aber es wird einfach sehr, sehr langsam. Wenn ich zum, sagen wir mal, 8 Takte oder so brauche, ist sie nur noch, muss die CPU bei jedem Befehl 8 Takte lang einfach nur warten und dadurch wird die CPU sehr, sehr langsam. Und das würde man dann schon merken, dass es einfach nicht so funktioniert, wie man das will.
Bevor wir genau auf den Takt eingehen, du hast gesagt, drei Bänke in der Registerdatenbank sind direkt vorbelegt. Warum?
Also, man hat eben ein Nullregister, das ist ständig null. Das ist ganz praktisch, um eben kompliziertere Befehle durch andere Befehle auszudrücken. Zum Beispiel könnte man das Kopieren von einem Register ins andere durch eine Addition ersetzen, indem man einfach das Register, das man kopieren will, plus das Nullregister rechnet und dann ins Zielregister schreibt. Das ist eine Addition, aber letztendlich kopiert man nur. Dafür ist das Nullregister ganz praktisch, deswegen hat man das. Und dann die anderen beiden sind für die Programmlogik einfach wichtig. In dem R1-Register, so nennt man die Register R1, R2, R3. Im R1 steht normalerweise immer die Rücksprungadresse für Unterprogramme. Man kann Unterprogramme benutzen, die sich wie Funktionen verhalten, aber um dann wieder ins Hauptprogramm zurückspringen zu können, muss man sich merken, wo man da war. Und dafür gibt es eben das Register. Und das andere ist der Stack Pointer, der ist wichtig für den Zugriff auf den Datenspeicher, um zu wissen, an welcher Stelle man die nächsten Daten schreiben kann oder von wo man sich die Daten holen muss.
Also eine Registerbank merkt sich einfach, wo im Hauptprogramm man gerade ist. Kann dann die CPU auch mehrere Programme gleichzeitig ausführen, eure?
Nee, das kann sie nicht. Man kann nur Unterprogramme, also sozusagen Funktionen, ausführen. Dazu hat man einen speziellen Befehl, der den Unterprogramm, den Funktionsaufruf durchführt. Der macht nichts anderes. Er nimmt den nächsten Befehl im Programm, der kommen würde, also der jetzige Befehl plus 1, speichert ihn im R1, also in diesem Rücksprungregister, und setzt dann den nächsten abzuarbeitenden Befehl eben auf den ersten Befehl des Unterprogramms.
Was ist die Definition von Unterprogramm? Wie muss man sich das vorstellen?
Letztendlich ist einfach nur eine Reihe von Befehlen, die eben durch einen Return-Befehl abgeschlossen sind. An dem Return-Befehl springt er dann zu dieser festgelegten Return-Adresse wieder zurück und es geht ganz normal im Hauptprogramm quasi weiter.
Wenn man sich das als Rechenbeispiel vorstellen muss, ich sage jetzt, die Formel ist zweimal Klammer auf, 1 plus 1 Klammer zu. Ist dann so ein Unterprogramm, wäre das dann die Klammer, also dass erst die Klammer ausrechnet und dann ins Hauptprogramm durch den Enter-Befehl wieder hochspringt, um den, das Ergebnis weiterzugeben zur weiteren Rechnung, oder wie muss man sich das vorstellen?
Man kann das sich, weil unsere CPU kann nicht multiplizieren, deswegen könnte man das Multiplizieren an sich als Unterprogramm sich vorstellen. Man übergibt dem Unterprogramm dann die 2 und das, was in der Klammer steht, das rechnet man vorher natürlich auch aus, übergibt das und das Unterprogramm kann dann durch wiederholtes Addieren zum Beispiel, rechnet es das Ergebnis der Multiplikation aus und liefert das dann zurück.
Damit es dann im Programm weiterverwendet werden kann.
Damit es dann verwendet werden kann, genau.
Jetzt haben wir ja schon mehrfach den Takt erwähnt. Hat das was mit den Megahertz-Angaben zu tun oder ist das wieder was ganz anderes?
Ja, genau. Also der Takt ist sehr wichtig. Er steuert quasi alle Vorgänge in der CPU. Fast alle Vorgänge sind getaktet und funktionieren nur bei steigender Clockflanke zum Beispiel. Also ein Takt ist ja nichts anderes als ein Viereck-Signal, der immer eine Zeit lang auf 1 bleibt, dann fällt er wieder für die gleiche Zeit lang auf 0 und wieder auf 1 und wieder auf 0 und hin und her und hin und her. Der Takt wird von einem externen Taktgeber in unserem Fall erzeugt, kommt dann in die CPU rein. Der externe Taktgeber läuft mit 50 MHz, das schafft unsere CPU aber nicht ganz, deswegen gibt es noch einen Taktteiler und der fällt dann auf 25 MHz. Und mit diesen 25 MHz ist diese ganze CPU dann getaktet.
Also die Megahertz-Angabe sagt, wie oft die Spannung anlegt und nicht mehr anlegt, oder?
Ja, genau. Und da kann man auch schon sehen, dass die Megahertz-Anzahl allein relativ wenig aussagt, weil wie viele Takte die CPU braucht, um einen einzelnen Befehl auszuführen, ist unterschiedlich. Also bei uns braucht es je nachdem mindestens 5 Takte für je einen Befehl, aber es können auch deutlich mehr werden. Beim Speicherzugriffen wartet er ja, bis die Daten vom Speicher kommen und da kann es natürlich auch mal 10 Takte werden oder was weiß ich.
Warum ist es denn so wichtig, der CPU einen Takt vorzugeben?
Die Taktung der CPU ist sehr wichtig, weil würde sie nicht existieren, würden alle Schaltungen intern direkt durchschalten. Da aber alle Schaltungen unterschiedliche Laufzeiten haben, würde es einfach nicht zusammenpassen. Also, dass ich die ALU braucht länger für einen Additionsbefehl als die CPU-Kontrolle, die dann dafür sorgt, dass das Ergebnis weggespeichert wird. Wenn dann die zu schnell ist, speichert sie irgendein Ergebnis weg, was überhaupt noch nicht von der ALU angelegt wurde. Das heißt, um überhaupt die einzelnen Komponenten synchronisieren zu können, damit sie wirklich aufeinander reagieren können auf die Ergebnisse je nachdem, muss eben getaktet werden, damit man sagen kann, er wartet jetzt einen Takt, bis das Ergebnis von der ALU kommt und dann verarbeitet er den weiter zum Beispiel.
Woher bekommt das Modul gesagt, wie viel Takte es überhaupt warten soll, bevor es dann einfach weiterschickt?
Ja, das wird durch die die Prozessorkontrolle durchgeführt, die weiß, in welchem Zustand die CPU ist. Und je nachdem sagt sie den einzelnen Komponenten, jetzt im nächsten Takt musst du arbeiten oder eben nicht.
Ist diese Durchsage dann auch taktgesteuert oder kann er die jederzeit machen?
Ja, das ist auch taktgesteuert, denn bei jedem neuen Taktsignal geht die CPU im nächsten Zustand. Und je nach Zustand werden eben die einzelnen Komponenten aktiviert oder auch nicht.
Du hast jetzt schon mehrfach diese Clock-Flanke erwähnt. Was ist denn das?
Es ist ja so, dass die Clock von 1 auf 0 und von 0 auf 1 eben durch Spannung da, Spannung nicht angezeigt. Und die Clock-Flanken sind eben der Zeitpunkt, in dem sich das ändert. Also wenn es von 0 auf 1 sich ändert, ist es die steigende Clock-Flanke. Und wenn es von 1 auf 0 sich ändert, ist die fallende Clock-Flanke.
Und in dem Moment tut sich erst was in der CPU. Also während die Spannung anlegt oder nicht anlegt, macht er eigentlich gar nichts.
Ja, also eigentlich passiert wirklich, das meiste passiert nur bei der steigenden Clockflanke. Da fängt dann alles an zu arbeiten und bei der nächsten steigenden Clockflanke müssen sie eben fertig sein, weil da die Ergebnisse dann weiterverarbeitet werden.
Wenn man sich eure HD7-CPU anschaut, auf welchem Niveau arbeitet die jetzt vergleichbar mit Mainstream-Rechnen?
Ja, also die CPU ist schon sehr weit vereinfacht. Also kommt logischerweise an heutige CPUs nicht mal ansatzweise heran. Dass sie überhaupt 25 MHz schafft, liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass der FPGA relativ schnell ist. Also im Vergleich zu ersten Prozessoren und so weiter ist der wahrscheinlich ziemlich schnell.
Du hast ganz am Anfang erwähnt, dass eure CPU den RISC-Befehlssatz benutzt. Wann wird der CPU gesagt, auf welche Befehle sie reagieren soll?
Das ist eben fest in den Instruktionsdecoder eingebaut, der weiß genau, welche Befehle es gibt und wie diese kodiert sind. Man kann ja nicht sagen, der und der Befehl, es muss ja alles binär kodiert werden in den Befehlen. Und der weiß halt, welche Binärkombination für welchen Befehl steht.
Im Instruktionsdecoder stehen die Befehle drin. Sind diese Befehle beliebig wählbar oder wie sieht der intern aus? Wie weiß er, was Load bedeutet und was Store bedeutet?
Also was Load und Store bedeutet, weiß er von vornherein überhaupt nicht. Die Befehle werden ja nur, die möglichen Befehle werden, kann man sich vorstellen, dass sie einfach durchnummeriert werden und der Instruktionsdecoder kennt dann nur die Befehle Nummer 15 und 17 und weiß dann, was er, wenn diese beiden kommen, was er dann machen muss. Also er kennt jetzt nicht die Namen, was sie genau machen, weiß er auch nicht. Er leitet es nur so weiter an die anderen Komponenten, damit die eben was damit anfangen können.
Und im Befehlssatz sind einfach nur ein paar Begriffe bzw. Nummerierungen vorgegeben.
Ja, den Befehlssatz, den legt man fest, wenn man das CPU-Design festlegt. Und ja, das legt man fest und dann weiß man, welche Befehle man hat und dekodiert die, wie man lustig ist. Und dann hat man.
Also man kann theoretisch selbst auch eigene Befehle festlegen und muss halt dann nur beachten, dass man sie eben hat.
Ja, den Assembler, der die Codierung vornimmt, um sie dann eben für die CPU lesbar zu machen, muss eben je nachdem angepasst werden, damit es auch das Richtige rauskommt.
Es klang ja jetzt zwar alles kompliziert, aber doch auch interessant. Welche Auswirkungen hat das Praktikum jetzt wahrscheinlich für dich?
Ja, ich habe jetzt einen tieferen Einblick in das Hardware-Design und so weiter bekommen und ich überlege jetzt schon persönlich mehr in diese Richtung, mich auch zu spezialisieren und vielleicht auch eine Bachelorarbeit aus dem Bereich zu schreiben oder so, weil es ist schon sehr interessant und es hat mir auch Spaß gemacht. Gut, es war teilweise viel Arbeit, manchmal war es auch ziemlich kompliziert und es hat manchmal nicht so funktioniert, wie es sollte, aber letztendlich war es doch eine tolle Erfahrung. Und ist auf jeden Fall etwas, was ich mir vorstellen könnte, vielleicht auch irgendwann mal beruflich zu machen in verschiedenen Formen, je nachdem. Ja, also es war eine sehr gute Erfahrung, auf jeden Fall.
Informatik hat ja auch viel mit Programmieren zu tun. Meinst du, das hat jetzt auch Auswirkungen darauf, also wie du mit Hochsprachen umgehst?
Die Hochsprachen sind schon sehr unabhängig von der Hardware, die darunter liegt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Java nimmt, was wir an der Uni sehr viel benutzen für solche Dinge, ist ja komplett plattformunabhängig. Java erzeugt erstmal diesen Bytecode, der für alle Hardware-Architekturen gleich ist und erst aus dem wird dann jeweils durch die Runtime-Environment wird dann erst der Assembler-Code erzeugt. Von daher ist man dann schon so weit von der Hardware weg, dass ich glaube ich da keinen großen, dass es glaube ich für mich keine große Auswirkung hat auf die Programmierung in Hochsprachen. Aber man versteht halt, wie es vielleicht umgesetzt werden würde.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Ja, danke ebenfalls.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Wie immer hoffe ich, dass es interessant und informativ war und würde mich über entsprechendes Feedback auf der Webseite freuen. Die nächste Folge gibt es voraussichtlich am 23. März und bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Spielen.